Scheiße. Oh.
Hast du schon gestartet?
Ja.
Ist ja irre.
Das Band läuft schon.
Ah, Herzliche, Sie haben in Folge 98 was voll Wichtiges vergessen. Das geht gar nicht. Deswegen machen wir jetzt in der Folge 99 einen ganz wichtigen Nachtrag.
Stimmt. Otto.
Otto.
Otto ist eine Schildkröte. Eine gehäkelte Schildkröte von Frau Arnold, ja. Von der Chefin vom Aura Hotel.
Ich möchte dazu sagen, dass Otto sich als weiblich identifiziert. Es ist ganz wichtig.
Ja, sie heißt Otto.
Sie heißt Otto. Das ist nicht irgendwie Verhallbornung. Verbalhornung von neurodiversen Leuten. Ich identifiziere mich selber eigentlich auch relativ genderfluide. Nein, das ist tatsächlich, Otto ist grün mit einem grauen Panzer. Sie ist gehäkelt. Der Panzer ist ungefähr, liebe Damen, A-Körbchen. liebe Menschen mit Brüsten, die jemals oder liebe Menschen, die jemals BHs gekauft haben, ungefähr. Also nee, ist doch eigentlich auch eher ein B-Körbchen. Nice Handvoll. So, ne? Komm, ja. Teste du mal.
Nice Handvoll, das stimmt.
Nice Handvoll. Grauer Panzer, wundervoll gemacht und sie ist hier eingezogen, die liebe Otto. Und ich habe sie gesehen und ich wusste sofort, die Dame heißt Otto und selbstverständlich ist es eine Dame. Das sieht man auch sofort. Also ich habe das sofort, diese Vibes habe ich sofort gespürt. Deswegen nochmal herzlichen Dank, liebe Frau Arnold, fürs Freilassen dieses hervorragenden Tieres. Vielleicht können wir irgendwann mal Häkeltipps austauschen.
Bestimmt.
Ich liebe diese Schröte. Sie ist wundervoll. So.
Ich habe die ja schon relativ früh befreit im Urlaub. Und ich musste immer aufpassen, dass die nicht bei unseren FaceTime-Anrufen im Bild war. Weil das eine Überraschung werden sollte.
Das ist eine wunderbare Überraschung geworden. Ich habe mich wirklich gefreut wie bescheuert. So, und jetzt machen wir einen krassen Cut. Jetzt ist nämlich nicht mehr so schön. Pass auf, ich habe das ja jetzt schon was wolltest du sagen?
Triggerwarnung?
Ja, warte. Okay. Ich habe das ja schon angekündigt in den beiden oder drei letzten Folgen vielleicht sogar.
Auf jeden Fall in der 96, in der kurzen Folge, wo wir geteasert haben. Ja.
Da haben wir ja rumgeteasert, was alles so passiert ist und so. Und in der letzten Folge habe ich ja auch noch gesagt, dass jetzt noch ein Klopper kommt. Hörst du mal auf, da an deinem Mikro rumzufummeln?
Ja.
Das hört man.
Ja.
Lass das.
Kriege ich eins auf die Finger?
Hä?
Kriege ich hier eins auf die Finger?
Ja, mit was? Mit Recht. Du sollst nicht an dem Puschel von deinem kleinen Gepimmel da rumfummeln. Sollst du nicht.
Nein, ich sage da jetzt nichts zu. Entschuldigung, wir wollen jetzt tatsächlich ernst werden.
Ja, wir wollen jetzt, obwohl ich wahrscheinlich durchaus lachen werde
dabei. Es ist teilweise sehr unglaublich.
Es ist unglaublich und es ist grotesk und es ist ein Erlebnis, welches ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar geht es tatsächlich um die Triggerwarnung. Ich gehe natürlich nicht ins Detail, aber es werden Dinge erwähnt wie Trauer um, ja, halt vor allem Trauer, Tod, traumatische Kindheit, Misshandlung, Nazi-Dreck und so weiter. So, also, ne, beware. Das wird allerdings nur relativ kurz erwähnt und da gehe ich auch garantiert nicht ins Detail. Nur, dass ihr so ungefähr wisst, so, ne? Und es geht um Therapeutensuche. Kinners, wer von euch hatte keine schöne Kindheit? Okay, warte. Finger hoch. Jeder, mach mal Finger hoch. Ja, nee, du auch, ne? Ja, dachte ich mir. Das ist nämlich sehr weit verbreitet, eine nicht ganz so schöne Kindheit zu haben, eine nicht ganz so schöne Kindheit, wie ich sie hatte und meine Geschwister. Das teile ich allerdings mit nicht ganz so vielen Leuten. Jetzt kommen kurz Schlagworte. Narzisstische Mutter, Alkoholikervater, sexueller Missbrauch, emotionaler Missbrauch, körperliche Misshandlungen, seelische Misshandlungen sehr viel und so. Und das hat selbstverständlich Spuren hinterlassen. Und jetzt ist ja nun noch nicht ganz so sehr lange her, dass beide meine Eltern hops gegangen sind. Ja, ich rede da jetzt absichtlich so drüber, weil es mir dann nicht ganz so nahe geht. Das soll ja jetzt auch kein Heule-Podcast werden, sondern ich will ja über die Therapiesuche reden. Das Ganze hat einiges bei mir wieder aufgewühlt, sehr unschöne Flashbacks hervorgetrieben, sage ich mal, Ziel kann davon ein Lied singen. Yep. Flashbacks, Panikattacken, Heulattacken, schlimm, wirklich schlimm. Und deswegen dachte ich mir, ich suche mir eine Therapeutin, jemand, der mir da vielleicht ein bisschen helfen kann. Also dem ich dann so Details erzählen kann, der mir dann wieder erzählt oder das validiert und sagt, das ist wirklich übler Scheiß, den du da erlebt hast. Jemand, der eben nicht mein Mann ist, den möchte ich nämlich nicht mit so vielen Details belasten. Das geht ja auch bei Marco an die Nieren. Ne?
Mhm.
Ist jetzt auch nicht so einfach.
Nee, ganz definitiv nicht.
Und da dachte ich mir, fragst du mal deine Assistentin, die Dame vom ASP, ambulanter Sozialpsychiatrie, irgendwie sowas, Pflegedienst, ob die mir nicht vielleicht jemanden vermitteln oder finden kann. Und gleich nach ihrer ersten E-Mail hat sich eine Frau K. aus H. bei ihr gemeldet. Sie ist Therapeutin, relativ dicht bei, bietet auch Videosprechstunde an, was für mich sehr wichtig war. Vielleicht kann ich auch gleich zurück. Nee, mache ich noch nicht zu Anfang. Jedenfalls, Leute, ich bin ein bisschen Konfuzius, das macht nichts. Herr Zehe darf mich ja auch ruhig interviewen, wenn er möchte. Du darfst auch Dinge sagen, das weißt du, ne?
Ja, natürlich.
Jedenfalls, wegen meiner Vorerkrankungen, ihr wisst ja, Narkolepsie und so weiter. Und wenn es da recht emotional hergeht, was in einer Therapie, besonders wenn es auch um traumatische Kindheitserlebnisse etc. geht, nicht wirklich unemotional wird, möchte mein Körper ja ganz gerne mal gelähmt werden. War das ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht.
Nee, aber ich glaube, die Leute wissen trotzdem, was gemeint ist.
Ja, ich glaube schon. Ich rede konfus, aber das macht nichts. Also je aufgeregter, je emotional gedingster, je krasser alles ist, desto flatsch.
Richtig.
So.
Ja.
So. Und weil ich ja ganz gerne auch sicher wieder nach Hause kommen möchte von einer Therapiesitzung, haben wir halt überlegt, okay, vielleicht eine Videosprechstunde. So, und das hat die Dame auch angeboten, die Frau K. aus H. Das war auch total klasse und die erste Mail war super und dann habe ich ihr geschrieben, das war super und dann hat sie mir zurückgeschrieben und das war ein kleines bisschen nicht ganz so super, weil sie dann sagte, sie wollte irgendwie ja von wegen anrufen und so. Und dann habe ich gesagt, nein, anrufen ist nicht. Wenn dann, also die erste Stunde möchte ich bitte vorbeikommen. So, weil, ne, so.
Ja, man möchte schon einmal auch einen persönlichen Eindruck von demjenigen haben, der einen dann da therapieren soll. Das,
ja, ne? Ja, ja, eben. Also der, ne, so gucken, ob man auf einer Wellenlänge ist und wie sieht die Praxis aus und so weiter. Und sie hat mir dann beschrieben, es war eines Donnerstages um 15 Uhr, den Termin hatte sie frei und ich dachte mir, yay, da kannst du ja gleich mal so.
Sogar recht zeitnah, wenn ich.
Sehr, ja, ja, das waren irgendwie nur 10 Tage dazwischen, zwischen erster Kontaktaufnahme und dann Termin und so weiter. Und ich dachte auch schon, oh mein Gott, das kann ja alles gar nicht sein. Ja gut, erstmal angucken. Ich habe mich dann dazu entschieden, dass Marco mitkommt und auch mit rein.
Ja.
Zu der Dame, und das war auch ganz gut so. Erstmal war es ziemlich wild, die Dame zu finden.
Ja.
Mit, ach Gott, das lässt sich eigentlich, so viel dürfen wir ja gar nicht richtig davon erzählen, nicht, dass sie irgendwann erkannt wird.
Mhm. Es war jedenfalls ein Hinterhof, mit abenteuerlichem Stufenabgang zu der Haustür.
Ja, und die Praxis ist keine Praxis, sondern es ist eine Privatwohnung gewesen. Die Dame habe ich vorher natürlich nicht gesehen, sondern erst dann. Und wir wurden reingelassen. Es war mir sehr unangenehm. Wir waren ungefähr eine Viertelstunde zu früh da. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich es hasse, wenn Leute zu früh kommen zu Terminen, weil ich dann einfach noch nicht bereit dafür bin, so. Also, liebe Leute, wenn ihr irgendwann euch mit mir verabredet und ihr seid früher da, meldet euch entweder kurz per Nachricht, dass ihr früher da seid.
Per Nachricht und nicht per Telefon, ganz
bitte,
wichtig.
Bitte, danke. Weil, naja, es ist nicht so einfach. Ich werde dann völlig rausgerissen aus allem, was ich irgendwie, und ich habt euch dann nicht erwartet und so weiter. Und mir war das total unangenehm, dass ich jetzt da eine Viertelstunde zu früh aufgekreuzt bin mit Herrn Zehe. Dadurch haben wir aber den wirklich sehr attraktiven, leckeren Physiotherapeuten der Dame kennengelernt.
Ja, das muss ich auch sagen. Also der war wirklich schnucklig.
Also der war... Der, ja, ja. Also das, Herr Zehe, hörst du auf?
Nein.
Jetzt ist mal
ja,
gut.
Ja, okay. Ja, bin ja schon still.
Jetzt fängt das schon wieder an hier. Das ist übrigens ungefähr gleichzeitig aufgenommen, also nur eine Stunde später oder 2 Stunden später nach dem Nackig-Baden. Letzte Folge. Ne? Und dem Ferkel-FKK-Strand. Dem FFKK-Strand. Ferkel. Freikörperkultur. Aber egal. Nee, sehr, sehr netter und so. Und der hat uns dann auch aufgemacht und der hat uns reingelassen und dann sollten wir uns erstmal in der Küche hinsetzen. Und dann saßen wir in der Küche mit Maske auf und durch die Maske durch. Wisst ihr, wie das noch bei Oma gerochen hat? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Wisst ihr, wie das bei Oma früher gerochen hat? So dieser typische Oma-Muff. So dieses richtig typische, miefig-piefige aus den 60er, 70er Jahren irgendwie. Oma-Mief? Kennt ihr diesen Oma-Mief? So roch das. In der
Wohnung. Durch die Maske durch.
Durch die Maske durch in der Wohnung. Es war eine sehr kleine Küche. Es war eine sehr...
unordentlich. Also das habe sogar ich mitgekriegt, ohne dass ich mich groß mit den Händen umgetan hätte. Aber ich spürte das schon beim Reinkommen, dass diese Küche irgendwie sehr unordentlich war. Ja,
es war eine sehr kleine Küche mit einem Herd und direkt neben dem Herd eine Spüle. Und auf der anderen Seite, also dann hatte man vielleicht irgendwie so einen Meter Platz dazwischen oder 1,50 höchstens. Allerhöchstens. Und dann kamen quasi noch 3 Küchenschrankbreiten, so eine kleine Anrichte und so. Und ein kleiner runder Küchentisch mit einem Stuhl. Dieser Küchentisch war voll mit einem iPad, einer Kaffeetasse, sehr vielen Sachen, Dingen, Krempel und Zeug. Und hinter mir auf der Anrichte stand ein halb leer gegessener Napf mit Katzenfutter.
Also war schon mal der klar, roch da noch durch die Gegend.
Ja.
Das war nämlich Nassfutter.
Ja, also so. Also stellt euch geruchlich Oma Mief mit Katze vor. So, das passt auf jeden Fall. Und ja. Und ich dachte mir schon, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Und dann war der Physiotherapeut fertig und Frau K. kam dann langsam aus ihrem Physiotherapie-Behandlungsraum, musste aber nochmal auf Klo und kam auf Krücken rein in den Flur, linste einmal kurz in die Küche, sagte Hallo, ich muss nochmal auf Klo, und dann schleichete sie in ihr Bad und kam irgendwie 10 Minuten später raus. Und währenddessen ist dann der Physiotherapeut abgehauen.
Mit einem Fahrrad, das er dann noch im
Haus buxiert hat. Mit einem Damenfahrrad, was in dem Flur von der Privatwohnung stand, was er dann da irgendwie rausbuxiert hat, genau. So, und dann habe ich ein bisschen mehr von ihr dann gesehen. Sie ist MS betroffen, also sie hat MS und hat Schwierigkeiten mit dem Laufen, vor allem hat Krücken gehabt, hat die Füße in orthopädischen Schuhen und ein Bein war, glaube ich, in einer Orthese und bewegte sich dann relativ langsam. Das ist alles nicht irgendwie despektierlich gemeint oder sowas. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht laufen kann. Kann ich ja selber oft nicht. So, nur dass ihr halt auch so ein Bild habt. Schlich dann eben in tatsächlich im Schneckentempo in ihr Behandlungszimmer. Da war vorne direkt gegenüber der Eingangstür ein sehr wuseliger Schreibtisch. Und dann, wie lang war der wohl?
Der Raum war relativ groß, wenn
der
ich mich daran recht
groß,
erinnere.
Der war relativ groß, ja, ja. Also irgendwie so 3-4 Meter lang mindestens.
Ja, doch, kommt hin.
Und dann gab es 2 Stühle und einen kleinen runden Tisch vor einem Gartenfenster, welches offen war.
Ja.
So,
und es war an dem Tag allerdings auch relativ warm, das war schon okay.
Ja, das war total okay. Und da
also
war dann auch
Garten. Noch raus. Garten. Zum Garten, ja.
Garten, tatsächlich ein kleiner Garten. Und wie gesagt, 2 Stühle, ein Stuhl für sie, ein Stuhl für Herrn C. Und ich habe mich entschieden, ich hole mir keinen Stuhl von irgendwoher. Ich möchte auch nicht ihren Schreibtischstuhl haben. Ich möchte auch keinen Stuhl aus dem Flur haben, sondern ich habe mich dann im Schneidersitz auf den Fußboden gesetzt. Das war für mich sehr gut. Ich sitze sowieso gerne im Schneidersitz. Ich sitze auch sehr gerne auf Fußböden. Das ist alles super. Sie hat sich ein bisschen gewundert, aber das war dann auch okay. So, und dann haben wir angefangen zu sabbeln. Irgendwann kam dann ihre Katze aus dem Garten durch das offene Fenster rein, hat sich ein bisschen bestechen lassen, kotzte mir dann vor die Füße, sehr engagiert. Und ich so, Grüße von meiner Katze, die kann das auch. Und dann habe ich eben noch mal die Katzenkotze weggemacht. Vor meinen Füßen. Macht man halt so. Ne? Wo eine Katze kotzt, macht man es weg. Kann ich mit um, müssen wir mitleben. Und das Erstgespräch war eigentlich wirklich, wirklich, nee, nicht nur eigentlich, das war brillant, das war großartig. Es gab nichts zu bemängeln. Sie hat erzählt, dass sie gerne Video Anrufe macht, das gerne ausprobieren möchte mit ihrem iPad und dass sie ja gerne er hat gerade eine Fortbildung zur Traumatherapie gemacht mit diesem Ego-State-Therapie, wo alle ja irgendwie Ego-State, wie erklärt man Ego-State? Der Mensch besteht aus vielen verschiedenen Anteilen. Und das ist nicht irgendwie so rollemäßig, sondern ich kann es euch nicht erklären, googelt. Soll jedenfalls auch wunderbar bei Trauma sein. Und da habe ich auch gedacht, ja, geil, ist auch nicht blöd. Und somatisch, also Somatic Experience von Peter A. Levine spielt da auch noch mit rein. Und da habe ich dann eben auch noch so eine kleine Episode erzählt und sagte, der gerade so dieses die körperlichen Reaktionen im während eines Flashbacks oder so rauszulassen, hilft mir tatsächlich, um das auch besser zu machen, auch besser damit klarzukommen und so. Und dann hat sie noch erwähnt, war das nicht irgendwie ihre lesbische Freundin mit den 6 Traumatherapeuten, Traumatherapie-Kliniken, ja, wo sie dann sagte, dass sie das total mistig findet?
Ja, hat sie, das war die, genau.
Da hatte sie doch gesagt, dass das, dass sie Traumata nicht so behandeln möchte oder nicht so behandelt oder damit nicht so ganz einverstanden ist, dass man halt immer in den alten Wunden rumrührt und das muss dann neu erzählt werden und so weiter. Und dann dachte ich mir auch, okay, ja, der Ansatz ist auch gar nicht so doof. Und habe dann noch ein bisschen was von mir erzählt und wie ich mich selber erlebe und was gerade so die Probleme sind. Und ja, und da ging sie auch ganz gut drauf ein. Und dann hat sie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, mit ihnen zu arbeiten. Und ich habe mir dann auch gedacht, ich kann mir auch gut vorstellen, mit ihnen zu arbeiten. Und dann hat sie mir tatsächlich da schon alle Unterlagen rausgesucht und mitgegeben, die dann für einen Antrag bei der Krankenkasse gebraucht werden. Mit diesem Konziliarbericht vom Hausarzt, mit Antragsformular an die Krankenkasse. Schlafen Sie gleich jetzt hier?
Nein.
Bist du sicher?
Ja.
Da kommen wir gleich noch zu, ne? so, und Leute, ich muss einmal kurz in die Küche gehen. Ich rede weiter. Ich habe ja hier mein Mikro. Ich hoffe, Herr Zehe, wie lange reicht das eigentlich?
Weiß ich nicht.
Ich bin gespannt, ob ich gleich noch da bin oder nicht. Ich muss nämlich eben was trinken. So, jetzt komme ich wieder. Hab dann gedacht, ja, geile Scheiße. Da bleibst du, das ist total super geil. Und wir haben dann auch gleich den Termin für die nächste Woche Donnerstag ausgemacht. Videosprechstunde. So.
Ja. Und auch ich hatte den Eindruck, dass das gut passen würde. Also auch bei mir schrillten da zunächst erstmal keine Alarmglocken. Na gut, ich bin jetzt nicht so erfahren im Aussuchen von Therapeuten. Ich habe zwar seit Februar auch eine und mit der passt das wirklich gut. Aber so viel Erfahrung habe ich da halt nicht. Und für mich war das in diesem Moment auch erstmal okay, so, dass ich dachte, da ist Frau Stelter gut aufgehoben.
Ja, Mann. Ja, jedenfalls haben wir uns das dann so gedacht. Und dann kam die erste Stunde und dann kam die zweite Stunde und dann kam die dritte Stunde und dann kam die vierte Stunde und dann kam die fünfte Stunde. Und ich fasse das mal ein kleines bisschen zusammen, glaube ich. Also pass auf. Was genau in welcher Stunde gewesen ist, weiß ich nicht mehr. Aber es kam auf jeden Fall so, dass sie die ersten 20 Minuten von sich und ihren Erlebnissen und ihren Schwierigkeiten und in der Welt der Behindertenpolitik in Hamburg und so weiter erzählt hat. Wie gesagt, das waren schon die richtige Therapiestunden. Ich habe den Antrag noch nicht gestellt da.
Nee, weil ihr erst ein paar Probatoren
gezogen habt. Ja, dieses, wir gucken
mal. Erstmal ausprobieren und so weiter.
Sie saß in jeder dieser Videostunden in ihrer kleinen Küche. Nicht in ihrem Behandlungszimmer, sondern in ihrer kleinen Küche.
Was ich schon sehr merkwürdig finde, weil ich mir das Gefühl habe, selbst wenn ich eine Videosprechstunde mache, will ich doch eigentlich dem Patienten das Gefühl geben, ich bin ganz bei ihm, ich nehme ihn ernst und es ist für mich eine Behandlung. Also würde ich auch
nicht in die Arbeitsräume
gehen. Auch in die Arbeitsräume gehen, genau. Ja,
ja. Hat sie nicht gemacht, sondern saß halt, und das war halt wirklich eigentlich eher so vom Gefühl her, nettes Kaffee trinken und wir erzählen mal ein bisschen was. So.
War das gleich in der ersten Stunde so?
Auch das war schon in der ersten Stunde so. Ja, ja. Hat sie dann erst 20 Minuten lang von sich erzählt und wie das therapeutische Reiten denn vormittags gewesen ist und was sie für Probleme neulich hatte. Dann hat sie mir erzählt, sie hätte ja letztens erst auf Facebook wieder mal Schwierigkeiten gehabt mit irgendjemandem und da gäbe es ja so, sie hätte mal einen Klienten gehabt, Borderliner, der diesen Ausdruck geprägt hat, alle Leute maximal durchbeleidigen, und den hat sie halt adaptiert, und dann hat sie halt eben gesagt, ja, und dann habe ich mich halt in Facebook da hingesetzt und habe dann erstmal alle maximal durchbeleidigt, hahaha. In den ersten, ne, also in der Therapiestunde. Aber wie geht es denn Ihnen? Ja,
das ist, wenn ich da mal kurz zwischen darf, bei meiner Therapeutin in jeder Stunde erste Frage, nachdem ich mich hingesetzt habe. Und das tue ich am Anfang der Stunde und nicht erst nach 20 Minuten.
Nachdem das eigene Geseier dann kam.
Und das ist die erste Frage, die sie mir stellt. Jedes Mal.
Und, ja. Und das ist eigentlich auch...
So soll es eigentlich sein, ja.
Das ist so.
Man hat ja nur 50 Minuten.
Ja, ja.
Sitzung.
Und ich bin dann immer irgendwie so thematisch halt quasi von ihr noch zugequatscht gewesen und wusste gar nicht so genau, was erzähle ich ihr denn jetzt und was ist denn jetzt eigentlich am besten so und das und das und das. Und tatsächlich auch in jeder dieser einzelnen Stunden hat sie dann sehr deutlich auch nochmal gesagt, dass sie traumatherapeutisch den Ansatz verfolgt, dass nicht alles erzählt werden muss, was passiert ist. Da ist sie sowieso nicht so für. Das hat sie regelmäßig sehr deutlich gesagt. Und ich habe auch sehr deutlich gemerkt dann in der vierten Stunde, dass das alles irgendwie, dass ich jemanden brauche, dem ich das erzählen kann und der das dann validiert und der dann sagt, pass auf, wir gucken mal, wie wir da am besten mit umgehen. Ja. Sie war tatsächlich, sie hat so oft gesagt, sie will an meine Ressourcen und Kunst sei ja so eine großartige Ressource und so weiter und so weiter und wie es mir denn besser gehen kann und in mir sei ja so viel Leben, weil ich ja so gerne mit Farben mich umgebe und künstlerisch veranlagt sei etc. Das war alles überhaupt nicht Thema, zumindest nicht meins. Jedenfalls war mir da schon klar, okay, das ist noch nicht so ganz so das Wahre, anscheinend wohl doch nicht, das ist nicht so ganz das, was ich brauche. Es gab dann noch so ein Also ja, Setting, ja, warte. Setting in der Küche. Mhm. In einer Stunde war sie vormittags noch im therapeutischen Reiten und nachmittags dann halt bei mir Videostunde und hat sich dann in ihren Stuhl in der Küche gesetzt. Und ich habe gemerkt, dass ihre Augen langsam zugehen. Und liebe Leute, man sieht es euch an, ob ihr Augen zu habt und aufmerksam zuhört und mitdenkt oder ob ihr kurz vorm Einschlafen seid. Glaubt mir, ich bin da auch irgendwie, ich hänge mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und sage, ich bin da Profi drin, mit im Sitzen einschlafen, mit im Stehen einschlafen etc. pp. Wenn der Kopf ganz leicht nach vorne geht und bei Ansprache so leicht zurückzuckt, es bringt nichts, wenn ihr dann sagt, nee, ich habe gerade nur sehr angestrengt nachgedacht. Ich weiß, ihr wart kurz vorm Einschlafen und das war auch diese Dame. Während ich von mir und meinen Problemen erzählt habe. Ich weiß, sie hat MS. Ich weiß, MS-Medikamente machen was mit dem Körper. Ich weiß, MS macht was mit dem Körper. Ich weiß, dass das extrem müde, erschöpft, Fatigue etc. macht. Ich kenne das Gefühl selber. Aber wenn ich eine professionelle Therapeutin bin und bin in einer professionellen Sitzung und ich bin die, die dafür bezahlt wird, dass sie zuhört und dass sie therapeutisch für den Klienten da ist, dann kümmere ich mich zum Fick nochmal darum, dass ich diese 50 Minuten aushalte? Oder ich sage gleich zu Anfang, liebe Frau Stelter, ich bin heute sehr kaputt, sehr müde, vielleicht wollen wir die Stunde verschieben, ich kann Ihnen nicht garantieren, dass ich durchgehend aufmerksam sein kann. So, das ist zumindest meine Erwartung an eine Therapie, an eine professionelle Therapeutin. Und ich glaube nicht, dass ich damit irgendwie übertreibe.
Das würde ich aber auch so sagen.
Also mittendrin tatsächlich kurz einzuschlafen, so wegzunicken, ist wirklich unfassbar.
Ja.
Ist absolut krass. So, in einer anderen Stunde hat sie sich hingesetzt, hat sich ihren Kaffee eingegossen, hat mit einer frisch vom Bäcker Kuchenumverpackung rumgeknüsselt und hat sich ein Erdbeersahnetortenstück in den Mund geschoben, während sie noch von sich selber sprach. Und auch da möchte ich auch mal sagen, mir ist schon wichtig, dass in so einem professionellen Setting derjenige, der Profi ist, sowas bitte nicht macht. Marco, wie ist das bei deiner Therapie? Trinkt die zwischendurch, holt die sich einen Kaffee? Was macht die?
Nein. Sie sitzt in dem anderen Sessel, hat ein Klemmbrett auf dem Knien, wo sie sich auch teilweise für mich hörbar Notizen macht.
Ja.
Über das Gespräch, das wir führen.
Die trinkt nicht zwischendurch.
Sie trinkt nicht zwischendurch. Sie hat mich einmal, hat sie sich entschuldigt und gesagt, ich muss mal eben ein Glas Wasser trinken und so weiter. Aber das hat sie ganz klar kommuniziert und sich eben auch dafür entschuldigt, dass sie das jetzt noch muss, dass sie nach dem letzten Patienten da nicht zu gekommen ist.
Ja. Sowas erwarte ich eben auch von einer Therapeutin.
Ne, also von einem Profi. Und so weiter. Und es steht nicht zwischendurch einfach irgendwo da ein Getränk rum und so weiter, sondern es ist alles ich sag mal so, aufgeräumt in dem Sinne, dass, ja. ne, also es mag natürlich sein, dass auf ihrem Schreibtisch eine Kaffeetasse irgendwie steht oder sowas, aber die wird dann in der Zeit, wo ich da bin, nicht angefasst.
Ja, also es ist schon...
Selbst wenn sie an den Schreibtisch geht, um zum Beispiel nach Terminen zu gucken oder sowas in der Art, macht sie das nicht. Also das...
Nein.
ne,
das ist auch so ein...
Wie wir vorhin schon gesagt haben, ja. eigentlich schon alleine die Tatsache, dass sie nicht in ihrem Behandlungszimmer sitzt, ja, während sie dich behandelt, glaube, sondern in ihrer Küche, da geht das schon los. Und das ist dann für sie auch psychologisch nicht das professionelle Setting, sondern da sitzt sie wirklich mit einer mit einem Kumpel oder mit einer Kumpelin am Tisch, am Küchentisch und ratscht. Genau.
Und so hat sich das dann für mich auch angefühlt die ganze Zeit.
Ja.
So irgendwie so überhaupt nicht cool. Und wie gesagt, ich habe halt eben auch mitgekriegt, ich glaube, sehr deutlich gemerkt, ihr Umgang mit Trauma ist nicht das, was ich brauche.
Nee, und das ist vor allem das, sie will immer die eigentlichen Probleme, die man hat, gar nicht hören. Von wegen, damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen.
Das war zumindest sehr mein Eindruck. Ja. So, und das so ist das dann eben noch ein bisschen weiter in mir gegoren.
Und dann kam ja diese eine besagte letzte Sitzung. Und
dann kam die letzte Sitzung. In dieser Sitzung, ich bin so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, dass ich das geschafft habe. Ich habe ihr gesagt, gleich zu Anfang schon, wir müssen was Wichtiges besprechen und ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, deswegen gerade heraus. Ich habe den Eindruck, dass das zwischen uns beiden irgendwie nicht so richtig läuft. Dass ich glaube, das wird irgendwie nichts. Ihr Umgang mit Trauma und so ist ihr Standpunkt ist da sehr klar. Sie möchten das lieber nicht so hören. Und dann guckte sie mich an, lehnt sich zurück, verschränkt die Arme und sagt, naja, Sie können ja mal versuchen, was zu erzählen. Nee, so schon mal gar nicht.
Vor allem nicht mit der Körpersprache. Das weiß sogar ich als Blinder.
Ja, ja.
Wenn man sich zurücklehnt und die Arme verschränkt, macht also man dicht.
Schon mal, und dann dachte ich mir so, nee, weißt du, ich glaube irgendwie nicht. Und habe ihr dann eben auch gesagt, und so, das ist, irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass das hier zwischen uns tatsächlich zielführend ist und so weiter. Und dann haben wir uns darüber halt noch weiter unterhalten und so. Und wir haben gesagt, ich habe dann gesagt, ich denke nicht, dass ich das fortsetzen möchte. Und dann hat sie noch, meinte sie noch so, ja, dann, sie bräuchte ja auch noch die Krankenkassenkarte, da kann ich gleich noch was zu sagen. Ich hätte ja den Antrag da und sie hat ja schon gemerkt, dass ich den nicht zurückgeschickt habe und dass sie da vielleicht, dass ich da wohl irgendwie Zweifel hätte und hat mir dann noch versucht, mich zu überreden, zumindest den Antrag zu stellen, denn es sei ja unabhängig von dem Therapeuten oder von der Therapeutin, sondern allgemein.
Das stimmt nicht.
Egal. So, sondern ich könnte die genehmigten Stunden auch zu anderen Therapeuten mitnehmen und so weiter, hat sie mir dann erzählt und das sei ja alles ganz, ganz sutsche und ganz nice und so. Und wir haben uns dann erstmal darauf geeinigt, dass ich dann sagte, okay, wenn in der nächsten Zeit meine Assistentin bei Ihnen vorbeikommt, mit der Krankenkassenkarte einzulesen und sie hat den Antrag dabei, ist für sie ja ganz klar, okay, es geht weiter und wenn nicht, halt nicht. So, jedenfalls ist das Thema dann für sie soweit erledigt gewesen, dass sie dann angefangen hat mit mir noch, wie gesagt, es war auch da, gerade mal, ich hatte 20, 25 Minuten dafür gebraucht. Den Rest der Zeit hat sie dann wieder für sich in Anspruch genommen. Es ging darum, persönliches Budget zu beantragen und das könnte sie ja vielleicht auch. Und man könnte ja dieses und man könnte jenes und Achtung, jetzt kommt gleich Nazi-Dreck. Und dann hätte sie bei der zuständigen Ärztin im Amt angerufen und hätte gefragt, ob das und das denn erstattet würde. Und die zuständige Ärztin hat gesagt, nein, und wenn, dann gibt es nur für Freizeitbegleitung 10,50 Euro die Stunde und so weiter. Und dann sagte die liebe Frau K. aus H. wörtlich zu mir, ich habe mich da gefühlt wie auf der Auschwitz-Rampe. Ich war ja dann erstmal ein bisschen sprachlos und dachte mir, what, habe ich das jetzt, habe ich das gerade? Und dann hat sie das tatsächlich nochmal erklärt und hat gesagt, ja, das fühlt sich für mich an, als würde jemand darüber entscheiden, was darf ich nicht über mein Leben entscheiden und das sei wie auf der Auschwitz-Rampe gewesen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll.
Ja, so haben wir da beide gesessen, als Petra mir das erzählte. Ich habe an den Donnerstagen zur selben Zeit Therapie gehabt. Ich kam also nachher nach Hause und fand Petra also völlig durch den Wind da irgendwie. Und dann hat sie mir das erzählt und ich habe auch nur da gesessen und gedacht, wie bitte, was war das jetzt?
What the fuck?
Ja.
Ich merke jetzt auch wieder, wie extrem mich das aufregt.
Ja.
Und wie furchtbar ich das finde. Und sie hat dann wohl auch ein bisschen gemerkt, dass ich entsetzt war. Da haben wir gar nicht mehr, weil ich war so sprachlos, ich konnte da auch gar nicht mehr über irgendwie so, ich bin auch immer noch zutiefst erschüttert über sowas, ja. Über so einen Spruch, das sind Sachen, die wirklich absolut null gehen. Mhm. So, und so, das war die letzte Stunde. Und dann habe ich halt gedacht, pass auf, die Alte hat nicht geschnallt, dass du keinen Bock mehr hast auf sie.
Mhm.
Und mir war klar, nach dem Spruch, auf gar keinen Fall, niemals, niemals, niemals wieder Großkontakt zu der Frau. Geht nicht. Und schon gar nicht Richtung Therapie. Überhaupt nicht. So, also die war definitiv raus. Wir haben das immer so gemacht, dass sie mir einen Link geschickt hat, über den ich mich dann über so ein Ärzte-Online-Gefissel einloggen konnte. Und dann haben wir das halt so über Videotelefonie gemacht, ne? So iPad. Und mir war klar, die gute Frau hat es nicht wirklich geschnallt und ignoriert, dass ich sage, ich will nicht mehr.
Mhm.
Und genauso ist das dann auch gewesen. Sie hat mir den
Donnerstag kam ein Link.
Den nächsten Donnerstag kam ein Link. Und ich habe dann geschrieben, dass ich, also per WhatsApp habe ich ihr dann geschrieben, hallo Frau K., ich habe mich gegen eine Therapie bei Ihnen entschieden. Auf jeden Fall herzlichen Dank für alles. Sollte ich Ihre Hilfe nochmal brauchen, melde ich mich wieder. Viele Grüße, Petra Stelter.
Wohlgemerkt, das war in der Woche drauf. Also ja. Es war zwischendurch niemand dort gewesen, weil das zeitlich noch nicht gepasst hatte mit der Krankenkassenkarte ja. Und dem Antrag. Also auch die Ansage, wenn der Antrag dabei ist, geht's weiter, wenn nicht, halt nicht.
Also es hätte klar sein
müssen, es geht nicht weiter.
So, und wir erinnern uns noch mal ganz kurz an den Anfang dieser Episode und an die erste Stunde. Sie hat gesagt, Ausfallhonorar wird für mich nicht berechnet, weil ihr das klar ist, das ne, kann sein, sie weiß, ich bin chronisch krank und das ist alles überhaupt kein Thema und so weiter. Würde sie nicht berechnen und wenn halt jemand mehrfach absagt, dann hätte sie ja wahrscheinlich irgendwas verkehrt gemacht und dann müsste man das Gespräch suchen und so weiter. Jedenfalls kam folgende WhatsApp zurück. Hallo Frau Stelter, ich brauche die Versicherungskarte. Bitte organisieren Sie das. Ich möchte zukünftig nicht mit Ihnen arbeiten. Mit freundlichen Grüßen, Frau K. Fünf Minuten später, Therapiestunden müssen 24 Stunden vorher abgesagt werden. Ansonsten wird ein Ausfallhonorar fällig. Ich verzichte darauf für heute. Gleichwohl ich aktuell viele Anfragen habe, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Versicherungskarte bis zum hier war. So, das habe ich dann Herrn Zehe vorgelesen und sein Kommentar war, sage mir, dass deine Therapeutin einen an der Mammel hat, ohne mir zu sagen, dass sie einen an der Mammel hat.
Ich glaube, so ungefähr war das, ja.
Also hochprofessionell. Umgang mit Ablehnung hat sie voll drauf.
Genauso wie das Zuhören, das hat sie auch voll drauf.
Genauso wie das Zuhören. Und es ist tatsächlich auf so vielen Ebenen so extrem scheiße gewesen, dass man eigentlich glauben kann, im Nachhinein kann ja jetzt nicht mehr viel passieren. Es muss ja nur noch die Krankenkassenkarte hin.
Genau.
Und ich und meine Assistentin haben uns gedacht, donnerstags nachmittags ist ja normalerweise meine Stunde gewesen, sie geht da mit meiner Karte einfach vorbei und bringt die hin. Nun, ich wusste, dass sie normalerweise eben auch, also Frau K. dann tatsächlich auch da ist, weil sie auch nach mir noch Klienten hatte. Und alles. Von daher wäre das ja eigentlich so eine okaye Zeit. Also wenn das eine normale Therapiepraxis gewesen wäre, hätte ich das auch einfach so. Weil es ist ja,
Genau.
Ja.
Ja.
Über eine halbe Stunde stand meine Assistentin dann da vor der Tür und stand nur vor der Tür.
Mehrfach geklingelt.
Mehrfach geklingelt, vorne, hinten, an der Seite, etc. pp. Und so weiter. Und dann habe ich ihr eine Mail geschrieben.
Also der Frau K.
Der Frau K. Wie das dann jetzt gewesen ist und wie wir das Problem lösen können und Urlaubszeit und es ist ein mir nicht möglich, zum ihr geforderten Termin die Karte vorbeizubringen. Und sie hat mir auch noch angeboten, das war auch noch, als sie dachte, ich würde noch den Antrag unterschreiben, Antrag stellen etc., dass ihre studentische Hilfskraft bei mir die Karte abholt, zu ihr bringt, dort einliest und dann wieder nach zu mir fährt. Hab sie dann eben auch noch gefragt, ob das denn eigentlich dieses Angebot noch stünde. Und falls nicht, werde ich halt meine Krankenkasse veranlassen, rechtzeitig zum Abrechnungstermin, eine Bescheinigung mit Mitgliedschaft und so weiter. Dann kam eine Mail zurück, ein paar Stunden später. Guten Tag, Frau Stelter. Ich bin nicht verpflichtet, Türen zu öffnen, wenn ich niemanden erwarte. Ich erwarte eine Terminvereinbarung bis zum andernfalls rechne ich den Termin privat ab. Mit freundlichen Grüßen, Frau K. So, ich habe das Ganze dann tatsächlich meiner Assistenz überlassen und habe dann gesagt, bitte machen Sie das mit dem Termin, mit der Karte und lassen Sie sie da einlesen und so weiter. Das ist ich, das hältst du doch alles im Kopf nicht aus.
Ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub und das war also auch aus der Ferne wirklich nur noch schräg. Es war wirklich nur noch schräg.
Das war tatsächlich das, was sie ich während also meines Menschenurlaubs erlebt habe.
Ja, das heißt, sie war zu Hause. Hat nicht aufgemacht und hat auch nicht geguckt, wer da sein könnte und dass das eventuell wichtig sein könnte und so weiter.
Nein, überhaupt nicht. Und sie hat sich schlicht geweigert, irgendwie irgendwas zu machen und ich sag mal so, ich hatte danach erstmal keinen Bock mehr. Mich auf weitere Therapeuten, Therapeutinnen einzulassen, bin immer noch ohne. Denke aber, ich guck mal. Und dann habe ich im Internet nach Red Flags in der Psychotherapie gesucht. Und es gibt eine großartige Seite mit einem wunderbaren Podcast dazu. Nennt sich Viele Sein. Zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur, also multiple Persönlichkeit, der klassisch gesehen, aber eben auch halt auch sehr viel um was Trauma und so weiter angeht. Und dort habe ich halt einige Sachen gesehen. So, und habe die mal durchgelesen. Soll ich mal?
Mach mal.
Ich mach mal. Unwissenschaftlich. TherapeutIn ist nicht in der Lage, wissenschaftlich fundiert zu diagnostizieren, die Erkrankung zu erklären und zur eigenständigen Bildung des Patienten beizutragen, das Gefühl, die Krankheit Probleme beweisen zu müssen. Also, dass ich als Klientin den Eindruck habe, ich muss meine Probleme beweisen und halt sagen, ja, so und so und, ne, dass das plausibel ist. Das Gefühl hatte ich schon ein bisschen bei ihr.
Mhm.
Unverbindlichkeit. TherapeutIn erinnert sich an nichts von der letzten Stunde, hört nicht richtig zu. Keine Grenzen der Erreichbarkeit, kein verbindlicher Notfallplan bei Suizidalität oder außergewöhnlichen Notfällen. Absprachen werden nicht konsequent eingehalten, Termine sind unregelmäßig und werden oft kurzfristig abgesagt oder verschoben. Dass die Dame währenddessen Kaffeekränzchen und abgehalten hat und dabei halb eingeschlafen ist, habe ich dort einsortiert.
Mhm. Finde ich berechtigt.
Unproduktivität, keine Ziele, keine Arbeit an Themen oder Konflikten, nur besprechen, was gerade dran ist, wie Freunde oder so, oder Abwehr der Themen der Patientin. Therapeutin redet viel über sich und eigene Themen, Therapeutin spricht in Klammern schlecht über andere PatientInnen.
Ding, 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 ding.
Das ist wirklich alles. Alles abgehakt gewesen bei mir. Sie hat mir auch noch erzählt von einer ihrer Klienten, ich sag so ungern Patienten, weil das so nach krank klingt, da hatte sie gerade wohl ein Erstgespräch und dann sagte sie, ja, ach, die junge Dame hat mich so sehr an sie erinnert und ihr komisches Muttertier und ja, das hat sie tatsächlich gesagt, sie hat auch noch abfällig über, die einzige Person, ernsthaft, die abfällig über meine Mutter reden darf. Bezüglich mir selbst bin ich.
Yep.
Das ist die einzige Person, die das darf. Alle anderen haben sie zu referieren als meine Mutter oder Irmtraut. Ja, ich weiß, ich habe ihren Namen genannt, das macht nichts, sie ist jetzt tot. Ne? Oder so. Mhm. Aber nicht ihr Muttertier oder ihr komisches Muttertier. Das geht einfach nicht. So, Vereinnahmung. TherapeutIn involviert in private Aktivitäten, in Klammern Religionspraxis, Hobbys, Teilnahme an Kongressen etc. Separation durch TherapeutIn, Aufforderung, Freundschaft zu beenden, Scheidung einzureichen, begleitende Therapien zu beenden etc. Vereinnahmung habe ich da tatsächlich als gegeben angesehen, weil sie in der Hauptsache über sich und ihre Probleme gesprochen hat.
Mhm. Ja.
Übergriffigkeit. TherapeutIn stellt Sonderregeln für PatientIn auf. sexuelle Beziehungen, private Freundschaft, gemeinsame Freundinnen, produziert das Gefühl, eine ganz besondere Person zu sein und unangemessener Körperkontakt wie Nachbeälterung, Kuscheln und so weiter. Das war nicht so. Das war der einzige, beziehungsweise das war auf jeden Fall das, was nö. Mhm. Na?
Gab ja auch da, sag ich mal gerade, was die körperlichen Sachen angeht, bis auf die erste Stunde keine Gelegenheiten,
weil ihr euch ja,
nur per Video unterhalten habt.
Ja, ja. Also so übergriffig war sie nicht. Dann selbst erkrankt. Therapeutin ist süchtig oder erscheint betrunken oder high zur Sitzung. Hat eigene Affekte und Themen nicht reflektiert und unter Kontrolle. Therapeutin ist ausgebrannt. Zynisch, wir gegen die Welt, nie im Urlaub, etc. Ja, wie ich schon gesagt habe, es wäre für mich tatsächlich von Vorteil gewesen, oder wäre es vielleicht auch zukünftig, jemanden zu finden, der selbst auch mit chronischen Erkrankungen umgehen kann. Weil aus eigener Erfahrung, mir egal. Aber Voraussetzung ist für mich tatsächlich, diese 50 Minuten sind für mich da. Die bezahle ich. Ja. Ich bezahle Geld dafür über meine Krankenkasse, privat, however, dass sie mir 50 Minuten ihrer Zeit schenkt, ihrer vollen Aufmerksamkeit, ihres Bewusstseins, was meine Probleme angeht und so weiter. Dafür bezahle ich. Und das erwarte ich auch von der Therapie. Ja. Und kein Kaffeekränzchen und kein Drecksgeseiere über Anrufe bei irgendwelchen Leuten etc. So. Und der letzte Punkt, Diskriminierung. Therapeutin ist unreflektiert über eigene Privilegien, in Klammern relativiert oder negiert Ausgrenzungserfahrungen aufgrund von Sexualität, Gender, Behinderung, Rassismus etc. Und das ist für mich zutiefst rot. Denn dieser Spruch, dieser Nazi-Drecksspruch geht einfach extremst in die Diskriminierungsgeschichte, in die Richtung und ja, ist absolut und nicht da, inakzeptabel.
Fürchterlich. Ganz fürchterlich, ja.
So. Ja. Warum ich euch das alles erzähle? Und ja, ich weiß, es bin die ganze Zeit so ziemlich ich. Herr Zehe hört eigentlich nur zu. Dafür hatte er den letzten Podcast für sich. Warum ich euch das alles erzähle? Ich weiß, wir haben Therapeutennotstand. Und es gibt sehr viele Leute, die im Moment mit Depressionen und so weiter kämpfen, Therapie suchen etc. Es ist immens wichtig, dass ihr auf euer Gefühl hört. Wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dass ihr für euch einsteht und das auch sagt in der Stunde und dass ihr auch dann sagt, ich will das nicht, ich kann das nicht, sie sind nicht die Richtige für mich. Und
oder der Richtige.
Oder der Richtige, genau. Und auf euch aufpasst. Gerade in einer Psychotherapie, ich bin tatsächlich Therapie erfahren, ich habe schon mehrfach ambulante Therapien und auch psychosomatische Klinikbesuche hinter mir. Gerade in so einem Setting ist man als Hilfesuchende unglaublich vulnerabel, sehr verletzlich. Und wenn man dann an ein Arschloch gerät, kann das extremst nach hinten losgehen. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, also ne, das ist jetzt einfach mal ein ernsthafter Appell an Hilfesuchende. Passt auf euch auf, hört auf euer Gefühl. Und wenn irgendwas komisch ist, redet auch mit anderen Leuten darüber. Ich habe mit meinen beiden Assistenzkräften, mit meinen beiden Damen darüber gesprochen. Ich habe mit Marco darüber gesprochen. Ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen. Und die haben alle auch gesagt, irgendwas ist da faul. Das ist irgendwie, ist das, nee, kannst, nee, ja. Nee, ist irgendwie, ist nix. Und das passt halt auf euch auf. Es ist wichtig, dass ihr euch Hilfe sucht, wenn ihr nach dem, ne, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dass ihr euch tatsächlich auch Hilfe sucht. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, wie es mal so überhaupt in den Sack gehen kann, so komplett ein Griff ins Klo sein kann. Aber es gibt eben auch sehr gute Beispiele, wie zum Beispiel bei Herrn Zehe.
Richtig. Ich habe natürlich auch meine Therapie reflektiert in dem Moment, als Frau Stelter mit der Liste dieser Red Flags ankam. Und meine Therapeutin checkt auf dieser Liste überhaupt keinen Punkt ab. Also das ist wirklich so, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich gut aufgehoben. Sitzungen sind manchmal sehr anstrengend, aber das ist normal.
Das bleibt nicht aus. Das ist bleibt absolut nicht aus.
Ja. Ne? Aber es ist immer wegen des behandelten Themas anstrengend und wegen dem, was es eventuell dann auslöst, weil man sich mit Sachen auseinandersetzt oder ähnliches. Aber nicht, weil die Therapeutin irgendwie Mist baut. Ne? Also das ist wirklich so, ich habe das ja dann im Kopf, dann bin das durchgegangen, als Frau Stelter mir das erste Mal vorgelesen hat, nachdem diese Sache vorbei war. Und habe dann festgestellt, dass meine Therapeutin tatsächlich auf dieser Liste keinen einzigen Punkt abhakt. Und da bin ich sehr froh drum.
Ja, also das ist total wichtig. Und auch wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall diese 5 probatorischen Sitzungen oder was auch immer man da hat, bevor man den Antrag stellen muss,
nutzt die.
Nutzt die, tastet euch vor, stellt Testfragen, whatever, und so weiter.
Ganz wichtig.
Bevor ihr tatsächlich what the? Okay, es ist 5:15. bevor ihr da tatsächlich irgendwas macht. So. Das ist war mir jetzt ein sehr wichtiges Anliegen. Und ja, es ist unfassbar, in was für ein Klo man. Also bitte. Komm.
Jo.
Das war so krass. Das war so krass. Ja. Ja.
Das Entschuldigung, ich muss mich bewegen. Ich habe eben die ganze Zeit stillgesessen und jetzt fangen mir an, die Knie weh zu tun.
Ja, ich
vom
weiß.
Schneidersitz.
Ja, natürlich. Sie werden alt. Das verstehe ich.
Ja, und ich bin nicht.
Sie sind nicht mehr der Jüngste. Ja. Und nicht so biegsam wie ich. Auch das ist mir klar. Ja. Erzähl. Sind wir jetzt durch?
Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, du hast wirklich alle Punkte besprochen, die du erzählen wolltest, was diese Episode angeht, dieses Erlebnis angeht.
Und, ja, ne?
Das war jetzt auch ziemlich harter Tobak, fand ich. Aber das gehört eben auch zum Leben dazu und somit auch zu unserem Podcast.
Ja, ich hoffe, euch geht's noch gut.
Oh, ja.
I'm sorry.
Und wir, würde ich sagen, verabschieden
uns jetzt. Wir verabschieden uns jetzt. Gönnt euch noch irgendwas Schönes. Ich gönne mir jetzt auch noch was Schönes. Und
haben wir noch Eis da?
Haben wir denn noch Eis da? Da, 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 da.
So, stopp, bevor wir Ärger mit der GEMA kriegen.
Was denn? Darf man nicht 10 Sekunden und dann selber?
Ja, weil wahrscheinlich schon.
Ich weiß es nicht. Ist das ein GEMA-Song?
Ja, natürlich.
Meinst du?
Ja.
Echt?
Sobald der in Deutschland auf irgendeiner Platte oder irgendeinem Dingens erscheint, ist das ein GEMA-Song. Das ist leider so.
Ich weiß nicht, ob das. Ist der nicht schon 70 Jahre alt?
Nein! Um Gottes Willen, ja.
Ja, egal. Nein. Okay.
Okay.
Tschüss. Ich kann das voll gut rauszögern. Ha!